Abend zusammen. Ich möchte mich auch zuerst bedanken. Das war für uns eine Überraschung, weil eine Veranstaltung ist ausgefallen und wir waren ja ein bisschen traurig, aber so groß unser Herr ist, auf einmal bekamen wir einen Anruf und eine Einladung hier in Ihre Gemeinde und umso dankbarer sind wir, dass wir heute Abend diesen, ja, es ist ja kein Ersatz, sondern für uns etwas ganz Neues, Wunderbares angetroffen haben. Etwas zu meiner Person, ich bin gebeten, etwas zu sagen. Also mein Name ist Norbert Lied. Ich komme ursprünglich aus dem Kölner Raum. Meine Ehefrau kommt so aus der Lüneburger Heide zwischen Hamburg und Hannover. Ich komme aus katholischem Elternhaus. Ich habe keine Beziehung gehabt zu Jesus Christus. Ich wüsste auch nicht, wer irgendwo in unserer großen Verwandtschaft da eine Beziehung gehabt hätte. Ich bin dann später, als ich meine Berufsausbildung hinter mir hatte, zur Bundeswehr gekommen und ich kam dann zur Marine, unter anderem nach Kiel. Ich war dort auf einem Schiff und während dieser Zeit nahm mich dann ein Kollege, ein Schiffskamerad, der nahm mich mit in seine Heimat nach Niedersachsen, also da in die Lüneburger Heide. Und an diesem Wochenende lernte ich meine Frau kennen. Wir waren beide ungläubig, sie kommt aus lutherischem Elternhaus, hatte aber auch keine Beziehung zu Jesus Christus. Später wurden wir dann beide einmal eingeladen zu einer Evangelisation, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Aber wir hörten dort die Botschaft über die Wiederkunft Jesu. Ich war damals etwas über 20 Jahre alt und das hat mich so gepackt. Ich habe gedacht, wenn dieser Jesus lebt und wenn dieser Jesus wiederkommt, warum habe ich das in meinem ganzen Leben noch nie gehört? Das ist doch eine wichtige Botschaft. Und wir haben uns dann beide unabhängig voneinander an diesem Abend bekehrt. Wir sind dann später in Kontakt gekommen mit dem Missionswerk Mitternachtsruf und was uns an diesem Werk gefiel, war, dass sie auch diese Botschaft über die Wiederkunft Jesu verkündigen. Sie verkündigen den ganzen Ratschluss Gottes, evangelistisch, gemeindeauferbauend, weiterführend, lehrmäßig, die Heiligung. Aber mit ein Schwerpunkt war eben auch die Botschaft, Jesus kommt zurück. Wir durften dann eine Bibelschule besuchen und wir sind dann später von diesem Missionswerk Mitternachtsruf eingestellt worden als Missionare in Südamerika. Wir waren dann während 7 Jahre auf verschiedenen Missionsbasen in Südamerika. Dort sind uns 4 Töchter geschenkt worden. Eine Tochter wurde in Uruguay geboren, 2 Töchter in Bolivien im Amazonas-Tiefbecken und die letzte jüngste Tochter ist in Venezuela geboren worden. Als wir 7 Jahre dort waren, hat uns der damalige Leiter Wim Malgo dann zurückgerufen in die Heimat. Es fehlten Mitarbeiter in der Schweiz. Wir sind dann in die Schweiz gezogen, sind dann im Laufe der Jahre auch Schweizer geworden. Wir haben also auch die Schweizer Staatsangehörigkeit erhalten. Unsere Töchter sind groß geworden. Sie haben geheiratet, alle 4. Und heute dürfen wir glückliche Großeltern sein. Wir haben 12 Enkelkinder und darüber sind wir unwahrscheinlich glücklich. Es ist immer schön, wenn die bei uns sind. Die freuen sich auch, weil da dürfen sie Sachen machen, die sie zu Hause eben nicht dürfen. Das ist das Schöne bei den Großeltern. Dürfen sie auch mal ein bisschen mehr Nutella essen oder ein Stückchen Schokolade. Und da freuen die sich. Ja, und jetzt sind wir seit 1978 Mitarbeiter in diesem Missionswerk Mitternachtsruf. Wir sind sehr dankbar, wir fühlen uns sehr wohl. Und wir haben diese Last der Botschaft, Jesus kommt zurück. Und ich glaube, wie Johann auch schon gesagt hat, es wird aktueller und immer aktueller. Und da sind wir schon in der Thematik für heute Abend. nämlich die Frage, wozu die Wiederkunft Jesu dringend notwendig ist. Ich meine, wenn wir jetzt durch diese Krise gehen, schon 3, bald 4 Monate, diese Corona-Krise, da merken wir, wie mit einmal die ganze Welt eingenommen ist von diesem Virus, weltumspannend, und es geht allen Ländern, allen Nationen mehr oder weniger gleich. Es ist sicherlich noch nicht die große Trübsal, es ist, glaube ich, auch noch nicht der Zorn Gottes über diese Welt. Wir leben immer noch in der Gnadenzeit, immer noch kann jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen, gerettet werden. Aber ich glaube, der Herr klopft an die Tür. Er will unserer Welt sagen und vielleicht auch uns als Christenheit, mein Wort erfüllt sich. Es ist ja interessant, dass der Herr Jesus Christus ausgerechnet in seiner sogenannten Endzeitrede auf dem Ölberg diese abschließt mit den Sätzen oder mit dem Satz, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und auf einmal ist das ganz aktuell. Wir leben in einer Krisenzeit, die wir so hier in Europa, in Zentraleuropa, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Gottes Wort ist wahrhaftig. Die erste Ankunft Jesu und die zweite Ankunft Jesu sahen die Propheten oft zeitlich nicht auseinander dividiert. Sie sahen das im Alten Testament als ein und dasselbe Ereignis. So haben sie es verkündigt. Sie wussten nicht, dass bei der ersten Ankunft, überhaupt, sie wussten nicht, dass es eine erste Ankunft Jesu gibt und eine zweite Ankunft Jesu, eine Wiederkunft. Sie haben immer gedacht, da kommt der Messias. Die haben zwar auch von dem Leid des Messias gesprochen, aber in Verbindung damit dann auch gleich von dem messianischen Reich, das er bringen wird. Ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel geben aus der Fülle der Bibel, und zwar einen Vers, den wir immer so gerne als Weihnachtsvers nehmen. Der steht im Jesaja, Propheten, Kapitel 9, Vers 5 und 6. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Gut, der erste Teil hat sich bei der ersten Ankunft Jesu erfüllt. Es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Jesus kam als ewiger Gottessohn in diese Welt, in Bethlehem geboren und wurde wahrer Mensch. Das hat sich erfüllt. Aber der zweite Teil dieses Verses, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, das hat sich damals nicht erfüllt. Er ist zwar als König gekommen, er hat sich auch als König angeboten, er hat auch sein Reich angeboten, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, aber es hat sich nicht durchgesetzt, man hat ihn verworfen. Er ist bitterarm am Kreuz von Golgatha gestorben. Aber ist deshalb der zweite Teil dieses Satzes hinfällig? Wird sich dieser nicht erfüllen? Selbstverständlich. Die Herrschaft hat der Herr Jesus damals nicht angetreten. Das Königreich des Messias ist nicht etabliert worden auf dieser Erde. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht noch geschehen würde. Im Gegenteil. Wenn er wiederkommt, wird er das Himmelreich auf Erden bringen und es kommt zum sogenannten tausendjährigen Königreich. Beide Ankünfte unseres Herrn Jesus Christus sind bzw. waren unbedingt notwendig. Die erste Ankunft unseres Herrn vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren als Sohn Gottes löste die Schuldfrage der Menschen. Es war nötig, dass er kam. Sonst hätten wir nie Vergebung bekommen. Sonst wären wir nie mit Gott versöhnt worden. Sonst hätten wir keine Hoffnung über den Tod hinaus. Wir hätten keine Wohnstätte im Himmel. Wir wären verloren, verloren, verloren in unseren Sünden. Diese Frage der Schuld hat das erste Kommen unseres Herrn gelöst. Die Möglichkeit der Vergebung, die Möglichkeit der Wiedergeburt, die Möglichkeit eines offenen Himmels, eines liebenden Vaters, der uns mit offenen Armen empfängt. Das geht jetzt schon 2000 Jahre. Damit möglichst viele Menschen, wie Johann auch gesagt hat, ja, Gott ist langmütig, er will nicht, dass jemand verloren geht. Er möchte, dass möglichst viele Menschen zu seinem Sohn Jesus Christus finden. Und diese Zeit nennt man jetzt Gnadenzeit. Zeit des Heiligen Geistes, in der er ausgegossen ist seit Pfingsten über diese Erde und in den und an den Menschen mittels des Wortes Gottes wirkt. Aber am Ende dieser Gnadenzeit, und ich sage es noch einmal, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir uns diesem Ende nahen und dass die Ereignisse sich zuspitzen. Am Ende dieser Gnadenzeit wird Jesus Christus wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird nicht die Schuldfrage mehr gelöst werden, die ist ja gelöst, sondern die Machtfrage. Wer hat die Macht? Wem gehört die Macht? Wer hat das letzte Wort? Jesus Christus. Nicht der Teufel, nicht seine Dämonen, nicht die Menschheit, die Gottlosigkeit, nicht einmal die Regierenden, die werden ja auch von Mächten unter dem Himmel gesteuert. Nicht einmal der noch kommende Antichrist, nicht die Sünde. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und er muss kommen, damit diese Machtfrage gelöst wird. Sonst hätte Gott sein Versprechen nicht erfüllt. Sonst hätte Gott ja, ich sage es mal vorsichtig in Anführungsstriche, ich hoffe, Sie verstehen mich, wenn es nicht zu einem messianischen Reich käme, hätte Gott ja verloren. Das wird er sich nicht nehmen lassen. Jesus wird wiederkommen. Und darum sind beide Ankünfte Jesu, sowohl die erste als auch die zweite, unbedingt notwendig. Unsere Welt braucht eine Erlösung. Unser Geschöpf, ja, Römer Kapitel 8, braucht eine Erlösung. Sie sehnen sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, wenn sie dann mit Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen. Die Bibel sagt in einem Propheten, dass der Herr Jesus Christus, der Messias, das Ersehnte der Nationen ist. Unbewusst, glaube ich, unbewusst, viele wissen es nicht, aber unbewusst, tief im Herzen, sehnt sich jeder Mensch und jede Nation nach dieser göttlichen Erlösung und Befreiung. Und wenn er kommt, dann wird ja auch das Geschöpf befreit, sogar die Tiere werden dann befreit werden. Dann wird es nicht mehr fressen und gefressen werden geben, sondern etwas ganz, ganz anderes, Wunderbares. Es wird zu einer Wiedergeburt dieser Welt kommen. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, das hat Jesus gesagt. In der Wiedergeburt dieser Welt. So wie du oder ich darf du sagen, hoffe ich, ja, so wie du von Neuem geboren worden bist, so wird auch diese Welt einmal umgestaltet und von Neuem geboren werden. Aber dafür ist es doch unbedingt notwendig, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Die Wiederkunft Jesu ist notwendig wegen der Zusammenführung des Leibes des Christus mit dem Haupt. Ja, Sie wissen das. Die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi. Manche sagen auch die Braut Christi. Und Jesus ist das Haupt. Und erst, liebe Geschwister, und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, erst wenn die Gemeinde mit Christus zusammengeführt ist, kann es zu allen anderen weiteren Schritten kommen in der Heilsgeschichte. Erst danach wird ganz Israel gerettet. Erst danach kommt es zur sogenannten Apokalypse, weil dann das Zeitalter der Gnade vorbei ist. Erst danach wird Jesus in Herrlichkeit wiederkommen und seine Gemeinde mit ihm. Und erst danach wird das messianische Königreich Gottes auf dieser Erde gegründet werden, nicht vorher. Darum muss zuerst dieses Heilszeitalter, in dem wir jetzt schon nahezu 2000 Jahre leben, abgeschlossen werden. Die Gemeinde muss abgeschlossen werden. Das sagt ja oder das unterrichtet uns ja der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 11. Er sagt, erst wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist in den edlen Ölbaum oder sagen wir in den Leib des Christus, erst wenn das vollendet ist, wenn das abgeschlossen ist, wird Israel, der ganze Überrest Israels, gerettet werden. Also ist es zuerst notwendig, dass der Herr Jesus wiederkommt für seine Gemeinde. Ja, und da kommt er ja in den Wolken unsichtbar. Und das lehrt ja der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 wunderbar. Er sagt, dann werden die Toten in Christus zuerst auferweckt werden. Und die noch Lebenden, wäre schön, wenn wir das erleben würden, aber das wissen wir natürlich nicht, und die noch Lebenden werden dann verwandelt und zugleich mit ihnen zusammen hingerückt werden, dem Herrn entgegen in der Luft. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander, schreibt der Apostel Paulus. Seht, die Verstorbenen in Christus, vielleicht ihr Vater, ihre Mutter, vielleicht ein Kind von ihnen oder Freunde, Verwandte, Bekannte, die verstorben sind, die haben ja noch keinen Herrlichkeitsleib. Die sind ja noch nicht am Ziel. Sie sind zwar schon in dem Reich Gottes, des Sohnes, aber sie haben ja noch keinen Herrlichkeitsleib. Ist es nicht so? Darauf warten die. Also muss doch Jesus zuerst kommen, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Darauf warten wir. Und da möchte ich Sie einladen, wollen Sie nicht in dieser Krisenzeit jetzt umso mehr jeden Tag einmal beten, Maranatha, komm, Herr Jesus. Die Braut, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Offenbarung, da. Offenbarung Kapitel 22, 12. Ich habe mich sehr gefreut, als ich in diese Gemeinde hineinkam und habe ich sofort gesehen. Siehe, ich komme bald. Jeden Tag einmal beten, Herr Jesus, bitte, komme bald. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die Bibel sagt im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 22 und 23, und Gott, der Vater, hat alles seinen Füßen, also den Füßen unseres Herrn Jesus Christus, unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung, das heißt der Gemeinde, gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Jesus als das Haupt mit dem Leib zusammengefügt ist, erst dann ist dieses Ziel erreicht, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Denn die Gemeinde Jesu soll als Leib Christi mitregieren, mitrichten. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet, schreibt der Apostel Paulus. Sie kennen diese Stellen? Ja, wann beginnt Gott denn diese Welt zu richten? Wann beginnt Gott denn die Engel zu richten? Wann fängt er denn damit an? Nicht erst am jüngsten Tag. Offenbarung. Die Apokalypse. In der Apokalypse, also in der Offenbarung, Kapitel 6 heißt es, ja, verbergt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt, denn gekommen ist sein Zorn, sein Gericht. Und darum glaube ich persönlich, dass die Gemeinde dann schon bei Christus ist und mit ihm die Welt richtet. Und auch dabei ist bei allen anderen Gerichten, die dann noch folgen werden. Die Wiederkunft Jesu, ein weiterer Punkt, ist unbedingt notwendig wegen zwei Dingen: der Ratlosigkeit der Völker und der Rettung Israels. Nur oder erst, wenn Jesus kommt, wird diese Frage, dieses Problem gelöst. Wie geht es Ihnen? Also ich sage Ihnen, wie es mir geht, jetzt in diesen letzten Monaten. Man weiß ja mehr oder weniger etwas über die Bibel und auch kennt man die prophetischen Stellen, ob das jetzt die Offenbarung ist, ob das die Endzeitrede Jesu ist, ob das andere Aussagen der Apostel oder Propheten sind im Alten und im Neuen Testament über die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Aber wenn man jetzt durch so eine ganz physisch, persönlich durch so eine Krisenzeit auf einmal geht, dann wird einem die Bibel auf einmal noch viel persönlicher, viel aktueller, oder? Man kann viel mehr greifen oder begreifen, was der Jesus damals gemeint hat. Ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel geben. Und ich wiederhole, ich sage nicht, dass wir jetzt schon diese Zeit haben. Aber wir nähern uns der Zeit. Und das sind vielleicht die ersten Vorankündigungen, die wir erleben. Vielleicht. Ich bin kein Prophet. Ich kann nur das sagen, was die Bibel sagt oder versuchen zu interpretieren. Zum Beispiel sagt der Herr Jesus Christus, ich lese das jetzt auszugsweise, in seiner Endzeitrede auf die Frage der Jünger, ja, wann kommst du denn zurück und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und dann gibt er ihnen verschiedene Zeichen. Und dann sagt er unter anderem im Lukas-Evangelium Kapitel 21, zum Beispiel in Vers 25, und auf der Erde wird Angst der Nationen und Ratlosigkeit sein. Bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen über den ganzen Erdkreis. Ja, das ist doch hochaktuell. Ich wiederhole, ich sage nicht, dass das jetzt die Erfüllung wäre, was wir erleben, aber wir erleben auf einmal, wie lebendig das Wort Gottes ist. Geht es Ihnen nicht auch so? Zum Beispiel was über den ganzen Erdkreis kommen soll. Ja, das haben wir doch. Diese Corona-Krise hat doch den ganzen Erdkreis erwischt. Nicht nur eine Nation, nicht nur Europa, Südamerika, Nordamerika, der Nahe Osten, der Ferne Osten, Asien, Russland, Ukraine, was weiß ich, überall. Überall ist das ein großes Problem. Und allen Nationen geht es mehr oder weniger gleich. Und sie müssen mehr oder weniger die gleichen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Angst der Nationen, Ratlosigkeit bis in die Regierungsspitzen hinein. Ja, was machen wir denn jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter? Was kommt denn da noch auf uns zu? Und dann heißt es hier, Furcht vor Erwartung der Dinge, die noch kommen können. Ja, fragen Sie doch mal die Leute. Lesen Sie doch die Nachrichten. Wie geht es weiter? Kommt da noch eine zweite Welle? In Israel haben wir schon eine zweite Welle. Ich glaube, in Brasilien zum Teil auch. In Gütersloh hat es auch wieder angefangen. Kommt da noch eine dritte Welle? Noch eine vierte vielleicht? Und wie sieht es mit unserer Wirtschaft aus? Das geht ja jetzt schon radikal bergab. Was wird, wenn eine zweite, dritte Welle kommen sollte? Was wird dann aus unserer Wirtschaft? Was hat das für Folgen für den einzelnen individuellen Menschen? Nähern wir uns jetzt vielleicht sogar langsamen Schrittes? Ich weiß es nicht, liebe Geschwister, nageln Sie mich nicht fest, aber man macht sich ja so seine Gedanken. Nähern wir uns jetzt vielleicht langsamen Schrittes einem antichristlichen System, wo man kontrolliert wird, wo man bald nur noch kaufen und verkaufen kann, wenn man ein gewisses Mahlzeichen hat? Die Technologie ist ja da, die muss man ja gar nicht mehr erfinden. Es fehlt nur noch der starke Mann. Sie verstehen, was ich meine, ja? Also Angst vor Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Und die Menschen werden unruhig und rebellieren. Und das hat Paulus auch gesagt. Die Rebellion der Völker in der letzten Zeit wird zunehmen. Egoismus, Anarchismus, Stuttgart und so weiter und so fort. Und das alles beim brausendem und wogendem Meer. Ich muss Ihnen sagen, sicherlich, was bedeutet das jetzt, brausendes und wogendes Meer? Das kann man einerseits natürlich buchstäblich nehmen. Jetzt haben wir das eben gesehen, nicht wahr? In der Ukraine, die Überschwemmungen, das passt ja auch schon da hinein. Oder es gibt ja auch schon, die Hungersnöte nehmen zu, die Heuschreckenplagen in dieser Welt nehmen anscheinend auch zu. Ja, das nimmt alles so langsam, aber sicher seinen Verlauf. Und das Meer wird vielleicht auch mal irgendwann noch unruhiger, das weiß ich nicht. Aber ich glaube in diesem Zusammenhang, also ich kann jetzt nur sagen, was ich denke, das ist nicht nur buchstäblich jetzt das Meer, das Wasser gemeint, auch. Aber in diesem Zusammenhang der Nationen, die Bibel kennt nämlich den Begriff wogendes Meer auch für die Unruhe der Nationenwelt. Haben Sie schon einmal den Begriff gehört, das Völkermeer? Israel ist die Erde. Eres Israel. Und das außerhalb Israels ist der Erdkreis, die ganze Welt. Und das wird auch das Völkermeer oder das Meer der Nationen genannt. Und das haben wir ja auch, die Unruhe in der Nationenwelt. Und dann der Hass gegen das jüdische Volk, der Hass gegen Israel, der einfach zunimmt. Mein Bruder und Freund Walid El-Khoury kommt aus dem Libanon. Ich habe ihn jetzt gefragt, gestern, vorgestern, du Walid, was ist denn, wenn ich jetzt in den Libanon einreisen möchte, als Schweizer oder als Deutscher? Ja, das kannst du machen. Ja, ich sage, und wie ist das an der Grenze? Ja, es kann durchaus sein, dass man dich auf Seite nimmt und ausfragt. Und eine Frage wird sein oder kann sein, waren sie in Israel? Und wenn du dann sagst, ja, dann kann es sein, dass du nicht einreisen darfst. Das müssen wir vorstellen. Nur weil du jüdischen Boden betreten hast, so hasst man dieses Volk. Immer und immer mehr. Darum ist es notwendig, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt, damit das Nationenmeer ruhig wird. Und ich sage es mal so, dass das Boot Israel ruhig wird und das Land erreicht. Und da bin ich bei einem Beispiel, bei einem Vergleich. Übrigens, ich darf Ihnen diesen Vers vorher noch lesen, aus Psalm 65, Vers 8. Da steht das nämlich, dass das Meer oft ein Bild ist für die Nationen. Da heißt es, Psalm 65, 8, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Ja? Das Meer steht auch für das Getümmel der Völkerschaften. Und wenn wir jetzt schon so bei dem Meer sind, dann möchte ich ein Beispiel herausgreifen, das man auch so bildlich anwenden kann im Lukas-Evangelium Kapitel 8. Da heißt es nämlich in Vers 22, dass der Herr Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie in ein Boot steigen sollen und er und seine Jünger, und er sprach dann zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Ja, kennen Sie die Geschichte? Lukas Evangelium, Kapitel 8, Vers 22. Jesus steigt mit seinen Jüngern ins Boot und sagt, lasst uns übersetzen an die andere Seite des Ufers am See. Und wissen Sie denn, was das für eine andere Seite war? Wo ist er denn hingefahren? Gut, ich habe mich vorbereitet, ne? Wenn ich jetzt da bei Ihnen unten sitzen würde, wüsste ich vielleicht auch nicht spontan, ich weiß nicht. Aber die Bibel gibt uns Antwort in Vers 26, und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasener. Kennen Sie den Ort? Schon mal von gehört? Gadara? Was war denn da los in Gadara? Da gab es ganz viele Dämonen und die haben sich so richtig ausgetobt. Und da war ein Mann, nur ein Mann, und in diesem einen Mann war eine Legion Dämonen. Und als Jesus dahin kam, hat er die Dämonen ausgetrieben und die fuhren in die Schweine und die Schweine stürzten sich in den See Genezareth und ertranken. Und die Dämonen, das sind Geister, die ertrinken nicht. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, der Teufel, der hat ja mitgehört. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, kommt, wir fahren an das andere Ufer. Das war Gadara. Und da wusste der Teufel, hoppla, das geht aber nicht. Da regiere ich ja. Verstehen Sie? Da habe ich ja meine Dämonen. Das darf nicht passieren. Das Boot muss untergehen. Das Boot darf das Land nicht erreichen. Und schon kam ein Wind und ein Sturm. Und große Wellen, Wasser und so weiter und so fort. Und das passierte dann auch. Wir lesen dann, während sie aber fuhren, schlief er ein und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Der Teufel wollte nicht, dass er das andere Ufer erreicht. Und das ist doch interessant, der Herr Jesus Christus legt sich in das Boot und schläft ein. Warum? Er war müde. Er war ja richtiger Mensch, wie wir. Das ist ja das Grandiose, dass Gott in Christus Mensch wird, um uns erlösen zu können. Das ist ja fantastisch. Wo gibt es einen solchen Gott? Und der Wind konnte ihn nicht wecken, die Wellen konnten ihn nicht wecken. Das Wasser, das ins Boot schwappte, konnte ihn auch nicht wecken. Er schlief einfach weiter. Aber als die Jünger ihn anrufen, steht er sofort auf. Ist das nicht herrlich? Wenn wir beten, hört der Herr. Auch wenn er uns anders erhört, wie wir es oft wünschen. Aber er macht es immer richtig. Er macht es immer richtig. Und jetzt steht der Herr Jesus auf und es ist interessant, er tut etwas ganz Eigenartiges. Es heißt, er aber stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen des Wassers. Gut, wenn Sie die Bibel einigermaßen kennen, dann werden Sie wahrscheinlich wissen, dass Gott oder Jesus Christus keine Materie ohne Persönlichkeit bedroht. Ja, ich möchte so sagen, er bedroht kein Stück Holz. Er bedroht kein Klavier. Er bedroht kein Stein. Wenn Jesus gedroht hat, gescholten hat, bedroht hat, dann immer Persönlichkeiten. Er hat seine Jünger bedroht. Er hat den Petrus bedroht. Geh hinter mich, Satan. Er hat die Pharisäer und Schriftgelehrten gedroht. Und vor allen Dingen hat er immer und immer wieder Dämonen bedroht, bevor sie ausfuhren. Und wenn es hier heißt, dass der Herr Jesus den Wind und die Wellen bedrohte, dann glaube ich, aus dem ganzen Zusammenhang erkennen zu dürfen, er bedrohte den, die Persönlichkeit, die hinter dem Wasser und hinter den Wellen stand. Das war nämlich der Teufel und seine Dämonen, der nicht wollte, dass andere Ufer erreicht. Aber der kann dem Herrn Jesus Christus keinen Strich durch die Rechnung machen. Und darum konnte Jesus ruhen. Jesus konnte schlafen bei allem Sturm und Wetter. Er wusste, ich soll doch ans andere Ufer, also komme ich da auch hin. Ich habe doch einen Plan von meinem Vater empfangen, den werde ich auch erfüllen. Mir kann nichts passieren, bis ich nicht diesen Plan erfüllt habe. Und selbst diesen Plan gehört ja zu Gottes Plan. Da war er ganz ruhig. Wie ist das denn mit uns? Glauben Sie, dass Sie das andere Ufer erreichen, ja oder nein? Der Herr Jesus, nachdem er den Wind und die Wellen bedroht hatte, wurde es ja ganz ruhig. Der See spiegelglatt, Wind hörte auf. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Ja, wieso, wo ist euer Glaube? Ja, was habe ich denn gesagt am Anfang? Ich habe euch doch gesagt, wir setzen uns jetzt ins Boot und dann fahren wir rüber ans andere Ufer. Habe ich das gesagt oder nicht? Ja, ja, das hast du gesagt. Na ja, also, warum macht ihr euch denn Sorgen? Glaubt ihr, der Wind und die Wellen können meinen Worten einen Strich durch die Rechnung machen, dass wir das andere Ufer nicht erreichen? Glaubt ihr das mehr als das, was ich gesagt habe? Hand aufs Herz, und ich sage Ihnen wirklich, ich lege die Hand hier auf mein Herz, nicht auf ihrs. Das müssen Sie selber tun. Aber wie oft bin ich von den Wellen und Winden dieser Welt hin und her gerissen. Und dann habe ich wieder Angst. Und dann zweifle ich wieder. Und dann frage ich mich, warum? Und wie wird das alles weitergehen? Und man hat Angst. Und dann höre ich manchmal auch, Norbert, wo ist denn dein Glaube? Was wird aus meinen Kindern? Wir haben 12 Enkelkinder. Was wird denn aus meinen 12 oder aus unseren 12 Enkelkindern? Der Älteste ist 18, das Jüngste ist gerade 3 Wochen alt. Was wird in der Zukunft aus diesen Kindern? Die Angst, die Wellen, die Not, jetzt die Corona-Krise, wie geht das weiter? Wie kommen wir als Missionswerk durch? Wie kommen wir durch? Werden wir das überleben? Und ich denke, manch Gläubiger, der selbstständig ist, stellt sich auch so eine Frage. Ja? Was wird aus meinen Angestellten, aus meiner Firma? Oder die Leute, die Kurzarbeit haben. Wie bringe ich meine Familie durch? Jesus Christus hat uns versprochen, das Ufer auf der anderen Seite im Himmel. Und er hat dieser Welt bzw. dem Volk Israel versprochen, das Ufer des messianischen Reiches. Wird das kommen oder nicht? Ja, hundertprozentig. Und da kann der Teufel noch so wüten. Und der Teufel weiß nämlich, ja, er wusste, wenn Jesus nach Gadara kommt, dann wird er meine Dämonen austreiben. Und der Teufel weiß, wenn Jesus wiederkommt und das messianische Reich bringt, ja, was passiert dann mit mir? Da werde ich festgebunden und in den Abgrund gesperrt. Kennen Sie die Stelle? Das will er nicht. Und darum will er, dass die Welt untergeht. Das sind die Mächte, die dahinter stehen. Er will, unter der Zulassung Gottes allerdings, er will, dass die Welt untergeht. Er will, dass Israel, das Boot Israel untergeht. Er will, dass die Gemeinde untergeht. Darum wird die Gemeinde verfolgt zum großen Teil in dieser Welt. Und Israel wird gehasst. Jesus soll bloß nicht das Ufer erreichen. Er soll bloß nicht zurückkommen. Aber er wird kommen. Das Ufer ist verheißen. Darf ich noch einen Punkt machen? Die Wiederkunft Jesu ist notwendig wegen des vollkommenen Sieges über den Tod. Der Tod herrscht auf grausamster Weise, nicht wahr? Und ich glaube, seit Bestehen der Menschheit aller Zeiten gab es nie eine größere Ratlosigkeit als dem Tod gegenüber. Das ist das Schlimmste. Ja, okay, Jesus ist gekommen. Die Bibel sagt, er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod zunichte gemacht. Aber wir müssen ja immer noch sterben. Ja, Gott geht einen ganz bestimmten Weg. Jesus hat den Tod zunichte gemacht. Nun aber sollen erstmal noch ganz viele Menschen über einen langen Zeitraum zu Jesus Christus und zum ewigen Leben finden. Und wenn dann der Herr Jesus wiederkommt, dann wird auch der Tod getötet, ja, oder in den Feuersee geworfen. Der letzte Feind wird vernichtet. Und darum ist es wichtig, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Sehen Sie, das ist aber schön zu wissen, als Trost darf ich Ihnen das mitgeben. Es ist schön zu wissen, dass an Jesus gläubige Menschen, es gibt ja den sogenannten, haben Sie sicher schon gehört hier, es gibt ja das Totenreich, oder? Im Hebräischen sagte man dazu Sheol, nachher im Neuen Testament, im Griechischen sagte man Hades, ne? Das ist das Totenreich. Und alle Menschen, die gestorben waren, kamen in dieses Totenreich. Nun, als der Herr Jesus selber starb und den Tod besiegte und aus den Toten auferstand, ist er ja in den Hades hinabgestiegen, ja? Und was hat er gemacht? Er hat ja den besiegt, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Und da hat der Herr Jesus dem Hades, dem Totenreich, den Schlüssel weggenommen. Er hat gesagt, ich bin der Herr jetzt über den Tod, nicht mehr du. Und das lehrt dann die Offenbarung. Da heißt es, der Sohn Davids, Jesus Christus, hat den Schlüssel des Totenreiches. Er hat jetzt den Schlüssel. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn ein an Jesus gläubiger Mensch stirbt, dann kommt er oder sie nicht in den Machtbereich des Todes, sondern in den Machtbereich des Sohnes. Ja? Die in Christus sterben, sind in Christus und werden immer in Christus bleiben. Das geht gar nicht anders. Ja? die ihr in Christus seid. Darum sagt ja der Apostel Paulus in der Entrückungskapitel 1. Thessalonicher 4, die Verschlafenen oder die Entschlafenen in Christus. Ja? Also jeder, der stirbt, kommt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist ja theoretisch jetzt schon passiert mit der Bekehrung, ist ja ein Mensch, der an Jesus glaubt, aus dem Bereich der Finsternis versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das bleibt für immer und ewig. Die Ungläubigen, also Menschen, sollte jemand hier heute Abend sein, der noch nicht wiedergeboren ist, wenn der oder die stirbt, die kommt ins Totenreich und muss da warten bis zum Endgericht. Bei den an Jesus Gläubigen ist das anders. Die warten in dem Reich Jesu Christi und ruhen dort und warten auf den Moment, dass Jesus Christus kommt und ihre Leiber auferweckt und sie einen Herrlichkeitsleib bekommen. Und die noch leben sollten zu dieser Zeit, die werden verwandelt in einem Augenblick und mit ihnen zusammen entrückt und dem Vater dann schlussendlich vorgestellt. Darum sagt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Oder heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus errungen durch seinen Tod und dann auch durch seine Auferstehung. Aber ich sagte es ja schon zu Beginn, dass die Entschlafenen in Christus darauf warten. Es ist ja noch nicht das Ziel erreicht. Sie sind zwar im Reich Christi, aber sie haben ja noch keinen Herrlichkeitsleib. Sie ruhen dort. Wie dieses Ruhen aussieht, das kann ich nicht sagen. Ihre Persönlichkeit ist jedenfalls da in seinem Reich. Aber sie warten darauf, dass bei der Wiederkunft Jesu sie den Herrlichkeitsleib bekommen und dann vereinigt werden mit dem Haupt. Und darum ist es so wichtig, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Ja, das sind so einige Punkte jetzt gewesen, warum die Wiederkunft Jesu unbedingt notwendig ist. Ich sage noch einmal, auch für die Schöpfung. Ja, Paulus sagt das so im Römerbrief Kapitel 8. Die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Ja, was ist denn die Offenbarung der Kinder Gottes? Das ist die Offenbarung mit Jesus. Wenn Jesus sich offenbart und zurückkommt, dann kommt seine Gemeinde mit. Wir haben bei unserer Wohnung, da haben wir so einen Bach, so einen kleinen Bach fließen und da ist immer so ein Frosch, der quakt da immer abends und morgens auch. Ich höre das gern. Quak, quak, geht das immer. Ich höre das gern, das ist so irgendwie so gemütlich. Und da so am Balkon sitzt und so und der quakt. Und dann denke ich, ja guck mal, der sehnt sich auch danach, dass Jesus wiederkommt. Der muss immer Angst haben. Ne, vom Fuchs oder vom Storch oder vor dem, wie heißen die Fischgeier da, die oder ja, diese großen Vögel mit der langen Schnauze, ne, mit dem langen Schnabel. Fischreiher, jetzt haben wir, ja, Fischreiher. Und da kommt auch immer einer und der setzt sich dann dahin und guckt. Ne, und die alle warten auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Erfüllt wird es erst, wenn er kommt. Darum möchte ich Sie noch einmal einladen. Machen Sie sich, wie sagt es die Bibel wiederholt im Neuen Testament, sorget nichts, sondern lasset eure Bitten mit Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle menschliche Vernunft, ja, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Petrus schreibt, werft all eure Sorgen auf ihn. Denn er sorgt für euch. Wo ist euer Glaube? Fragt uns der Herr vielleicht auch manchmal. Ich komme mit dir zum Ziel, ich habe es dir versprochen. Ich werde auch mit deiner Familie zum Ziel kommen. Vielleicht wirst du es nicht erleben, aber es wird passieren. Ich glaube das einfach. Und wie viele Wunder haben wir schon erlebt, die der Herr Jesus Christus getan hat? Wir haben ja nichts verdient. Und darum lade ich Sie auch ein, zu beten, jeden Tag. Möchten Sie sich das vornehmen? Einmal zu beten. Maranatha, komm, Herr Jesus. Und sollte jemand hier sein, der noch vielleicht gar nicht bekehrt ist, der Angst haben muss, ins Totenreich zu kommen und nicht in das Reich des Sohnes seiner Liebe, mach deine Sache fest. Ruf den Namen des Herrn Jesus an. Und dann wirst du die Seiten wechseln. Von dem Reich der Finsternis in sein Reich. Ist wunderbar. Gott segne Sie. Amen. Dürfen wir noch aufstehen? Und wer die Freiheit hat und die Freude hat, der möchte doch ein Gebet sprechen, und ich schließe dann ab.